Ein herzliches Willkommen zum Burak New Business Advice Podcast, dem Podcast rund um das Thema Neukundengeschäft und Agenturpositionierung. Willkommen zu diesem Podcast. Heute unterhalten wir uns über zwei Themen. Zum einen über ein sehr aktuelles. Ich möchte gerne wissen, wie die Erfahrungen meines Gesprächspartners mit Clubhouse waren. Damit meine ich gar nicht die persönlichen Erfahrungen, sondern eher, wie Clubhouse und Agentur zusammenpassen. Und dazu bin ich mit Jörg Müller-Dünow verabredet, der Geschäftsführende Gesellschafter der Agentur Markenzeichen ist. Hallo, Herr Müller-Dünow.
Hallo, Herr Borak, grüße Sie.
So, und dann soll dieser Podcast der Auftakt sein zu einer kleinen Serie zum Thema Agenturkultur. Und wir stecken mal das Spielfeld ab und überlegen einfach mal, was ist denn das überhaupt, eine Agenturkultur? Nur fangen wir mit Clubhouse an. Sie hatten dazu vor ein paar Tagen eine erste Session. Wie war es denn?
Es war gut, es war sogar sehr gut. Wir waren am Ende des Tages positiv überrascht in vielerlei Hinsicht. Zum einen, mal vorweggeschoben, wir haben das gemacht als Agentur, als Test, um mit in unseren Augen sehr relevanten Thema, nämlich Agenturkultur, mal tatsächlich in die eigene Branche reinzuhören und mit, so war unsere Hoffnung, vielen verschiedenen Menschen, die mit Agenturkultur in Berührung kommen, dieses Thema zu diskutieren. Auch wir sind, das muss man vorweg sagen, nicht so weit in die Tiefe gekommen, wie wir es uns am Anfang gedacht haben. Das spricht aber zum einen schon mal für die Diskussionskultur und für die Teilnahme der Leute, die wir mit in dem Talk hatten. Wir hatten 80 Gäste durch die Bank und die Diskussion war in jeder Hinsicht fruchtbar und lebendig. Wir haben heute Morgen nochmal drüber gesprochen. Es gab keine Schweigeminute. Es ist unsere Sorge am Anfang, ob wir vielleicht das Gespräch sehr intensiv steuern mussten. Das hat sich als unbegründet herausgestellt. Und um als Agentur, als Unternehmen in der Kommunikationsbranche mit verschiedenen Peergroups in Kontakt zu kommen, ist Clubhouse für uns sicherlich eine spannende, neue, weitere Plattform.
Mit welchen Leuten sind Sie denn dort in Kontakt gekommen? Also ich gehöre nicht zu den elitären Leuten, die ein iPhone haben. Jetzt will ich erst recht mehr keins haben. Von daher war ich noch nicht dabei. Aber was ich so höre, ist, dass man dort ganz viele Leute aus dem Agenturumfeld, vielleicht sogar aus dem Marketingumfeld, ganz viele Leute aus dem Start-up-Bereich trifft und findet. Aber all das, was da so rechts und links passiert, da wird es dann durchaus ein bisschen dünner. Ist das auch so Ihre Erfahrung, die Sie vor ein paar Tagen dann machen konnten?
Definitiv nicht durch irgendeine Statistik oder eine eigene Marktforschung belegt, aber der Eindruck stimmt. Der Eindruck deckt sich mit meinem Eindruck. Für uns war spannend, dass wir neben den eben beschriebenen Marketing-Playern, Multiplikatoren aus der Branche, Journalisten aus dem Bereich Marketing, Kommunikation, Personalberatern, Headhuntern aus dem Bereich Marketing, Kommunikation, Vertreter vom GWA. Spannend für uns war, dass sehr viele Kolleginnen und Kollegen aus dem eigenen Unternehmen auch dabei waren und sie das mit angehört haben und auch mitdiskutiert haben.
Das wundert jetzt nicht wirklich, oder? Also wenn Sie zu so einem Event einladen, dass dann viele Leute aus dem eigenen Haus dabei sind, das ist so ein bisschen, also es würde mir Sorgen machen, wenn das nicht so wäre, ehrlich gesagt.
Auch ein guter Punkt. Wir reden ja über ein Thema, was vor allem auch für, nicht für die Unternehmensleitung, nicht für die Agenturleitung, sondern am Ende sich insbesondere für die Mitarbeiterschaft manifestiert, Agenturkultur. Da waren es die eigenen Kolleginnen und Kollegen, es waren aber auch Einsteiger. Also worauf will ich hinaus? Ich will auf eine Range hinaus, den Gesprächspartnern, die wir da hatten. Es waren auch Gesellschafter, Geschäftsführer anderer Agenturen da, die mit eingestiegen sind. Auch Menschen, die gerade einen Generationenwechsel in der Agentur hinter sich hatten. Also für uns war es ein spannendes Experiment.
Wie wichtig ist es denn, dass Sie auf dem Panel Leute haben, die auch eine gewisse Reichweite haben, die dann also wiederum andere Menschen mit einladen können?
Ich glaube, bei so einer neuen Plattform ist das extrem wichtig. Man will ja nicht im eigenen Saft schmoren bei so einer Veranstaltung. Man will ja auch ein bisschen die Impulse von außen kriegen. Und wenn ich ein ernstes Gespräch führe, bin ich auch dankbar für andere Sichtweisen oder andere Erfahrungen. Deswegen war es für uns extrem hilfreich, dass wir eben mit der Patricia Nassauer, mit dem Christian Löcker, mit dem Nico Kunkel, auch drei Freunde und Freundinnen des Hauses mit dabei hatten, die schon eine gute Reichweite für sich auf Clubhouse aufgebaut hatten. Was wirklich gut ist in der Plattform, ist die Einfachheit. Mal eben was zu starten, sofern man was zu sagen hat, so ein Thema, ohne große technische Herausforderungen erstmal bewältigen zu müssen. Einfacher als Clubhouse in einem Audioformat geht es gerade nicht.
Braucht halt ein iPhone, ne?
Braucht das iPhone. Und da hatten wir natürlich auch agenturintern dann auch gleich die ersten Diskussionen, dass nämlich auch Mitarbeiter gesagt haben, verdammt, ich würde ja gerne, aber ich kann nicht, ich habe kein iPhone.
Können Sie denn das Verhalten von Agenturkollegen nachvollziehen, die sagen, wir nutzen Clubhouse nicht nur für solche Veranstaltungen, das kann ich nachvollziehen, dass man sowas tut, sondern wir nutzen es auch, um Kunden, also werbungtreibende Unternehmen, die vielleicht nicht in diesem relativ engen Bereich Agentur, Medien, Start-up zu Hause sind, dort unterzubringen? Ich habe immer das Gefühl, dass das doch ein relativ früher Schritt ist und dass man doch noch mal ein bisschen mehr wissen muss, wie funktioniert das, wie öffnet sich das, welche Leute treiben sich da überhaupt rum noch?
Vor allem Letzteres. Also wenn ich nicht ein klares Bild davon habe, wie stark innerhalb der Clubhouse-Audience die Zielgruppe meines Kundenunternehmens tatsächlich vertreten ist, würde ich das mal in Frage stellen. Aber das ist ja bei jedem Kanal so, bei jedem neuen Kanal und bei allen alten Kanälen so. Habe ich eine Maßnahme, habe ich irgendwas, was ich kommunizieren möchte, muss ich die Frage stellen, sind die Kanäle, die mir dafür gerade in den Sinn kommen, die richtigen? Sprich, habe ich da eine signifikante Reichweite oder erreiche ich zumindest so viele Multiplikatoren, was ja auch ein Weg sein kann, über eine bestimmte Plattform, die dann anschließend mir diese Reichweite besorgen. Wir haben das mal für einen Kunden, wo wir auch konkret gefragt wurden, haben es mal kurz beleuchtet, da war die Antwort ganz klar nein. Das waren Kunden aus dem Bereich Sport, Wassersport, wo wir festgestellt haben, dass da die Community in keinster Weise eine signifikante Präsenz bei Clubhouse hatte.
Man muss halt einfach nur so ein bisschen gucken, dass man da als Agentur Mensch nicht sich nicht nur in seiner Echokammer bewegt und halt auch sehen, da gibt es halt noch ein paar Dinge, die außerhalb seiner Blase passieren. Lassen Sie uns über Agenturkultur reden. Was ist denn das?
Was ist Agenturkultur? Ich glaube, wir müssen erstmal die Frage stellen, was ist überhaupt Unternehmenskultur? Und dann die Frage beantworten und zu beantworten versuchen, gibt es sowas wie.
Okay, gehen wir noch einen Schritt weiter zurück.
Gibt es sowas wie eine eigene Agenturkultur und unterscheidet die sich von der Kultur anderer Unternehmen oder von der Kultur von Unternehmen anderen aus anderen Branchen? Also Unternehmenskultur, wir haben uns auf die einfache Definition geeinigt. Das ist alles das, was eine Arbeitgebermarke nach innen erlebbar macht, ausmacht. Wie sich denn das Unternehmen für einen Mitarbeiter und eine Mitarbeiterin anfühlt oder auf anderer Ebene manifestiert und nach außen, wie es sich für Kunden, Lieferanten und sonstige Stakeholder, externe Stakeholder manifestiert und erlebbar macht. Anders gesagt, gibt es diese Lehrbuchdefinition von dem Zusammenspiel von Werten, Eigenschaften, Konventionen und Regeln, die eine Kultur eines Unternehmens ausmacht.
Das war jetzt die allgemeine Definition. Das ist auch gut, dass Sie das nochmal eingeführt haben. Was ist denn, komme ich jetzt zu meiner Frage, für die Kultur einer Agentur ausschlaggebend?
Gibt es die Agenturkultur? Nein, es gibt auch nicht die Agentur. Persönlich glaube ich, dass der größte kulturelle Unterschied bei Agenturen sich aus der Frage ergibt, wer jetzt eigentlich der Inhaber ist. Was Agenturen sicherlich heute noch stärker ausmacht als früher, ist ein hoher Grad an Selbstbestimmtheit und Operationalität, ist ein hoher Grad an Flexibilität, der erwartet ist und erwartet wird.
Soll ich Ihnen mal ein Beispiel geben, was für mich so ausschlaggebend ist für eine Agenturkultur? Ja. Und natürlich ist es so, dass es da ganz viele Schnittstellen, gerade im Bereich Startups gibt. Da gibt es, glaube ich, ganz viele Übereinstimmungen. Aber davon mal unabhängig. Für mich ist, glaube ich, die Möglichkeit, unterschiedliche Verhalten, nenne ich es mal so, zeigen zu können. Das Spektrum unterschiedlicher Verhaltensmöglichkeiten und diese zeigen zu können, das ist für mich in Agenturen nochmal viel ausgeprägter, als es in vielen anderen Unternehmen möglich und der Fall ist. Sowohl im Positiven als auch im Negativen. Ich nenne Ihnen mal ein Beispiel. Bei meiner ersten Agenturstation, das ist schon so ein bisschen her, gab es Sommer eine Texterin, die barfuß durchs Büro gelaufen ist. Das war irgendeine Villa in der Kennedy-Allee, was für alle Agenturkollegen irgendwie das ganz Normalste von der Welt war. Das hat sie mal getan, was ich auch total okay finde. Ja, Füße waren schließlich sauber und gewaschen. Und das hat sie mal getan, als irgendwie ein Kunde im Haus war. Der fand das ganz ungewöhnlich. Der fand das irgendwie bemerkenswert. Der fand das auch ein bisschen nicht okay. Und das ist mal für mich so ein Beispiel an Verhaltensweisen, das gilt im Guten wie im Schlechten, ja, die ich in der Agentur zeigen kann, was okay ist, wo Leute vielleicht mal ein bisschen die Stirn runzeln, aber was nicht weiter in Frage gestellt wird, was aber in vielen Unternehmen, also auch da haben sich natürlich Banken fairerweise verändert, aber was zum Beispiel in der Bank, in der Behörde oder wo auch immer überhaupt nicht möglich wäre. Da ist das Spektrum der Verhaltensweisen, die akzeptiert werden, deutlich geringer. Und das ist für mich mal so ein Beispiel, was aus meiner Sicht prägend für eine Agentur ist. Und was auch spannend...
Für eine Agentur.
Aber ja, ich sage jetzt mal für die Agenturkultur schlechthin. Ich bin jetzt mal der große Pauschalierer.
Ich wollte gerade sagen, dafür pauschalieren Sie mir gerade zu viel.
Ja, total.
Denke ich an eine Agentur, die aus beratendem PR-Bereich kommt, wo Sie mindestens mit dem Sakko nur eingelassen werden als Mitarbeiter, also sprich vielleicht sogar die Anzug- oder Krawattenpflicht noch gepflegt wird, da ist die barfuß laufende Texterin sicherlich nicht agenturprägend oder agenturkulturprägend.
Naja, aber die Agentur, wo man mit einem Sakko oder mit einer Krawatte rein kann, nur, also das ist jetzt aber, glaube ich, wirklich eine Minderheit, oder?
Vermutlich, mir würden jetzt so 3-4 einfallen. Vermutlich ist es eine Minderheit. Es ist aber, ich weiß, worauf Sie hinaus wollen. Sicherlich haben Sie da nicht ganz Unrecht und ich bin nur nicht 100% überzeugt, dass wir das wirklich als wirklich so allgemeingültig durchwinken sollten. Ja, die Freiheit für Individualität und ich glaube gerade in der Kreation, das Ausleben individueller Vorlieben und Verhaltensweisen sicherlich stilprägend und auch wichtig. In anderen Agenturtypen ist das nicht so. Und es gibt auch die Agenturen, da rennt auch der geschäftsführende Gesellschafter, oder das war zumindest lange so, mit dem Kimono durch die Gegend, weil er so ein Japan-Liebhaber ist. Und auch das geht in die gleiche Richtung.
War es noch nicht in Japan, da fühlt sich asiatisch, ja.
Und Kunden finden das vielleicht sogar toll, aber gar nicht, weil sie es akzeptieren, sondern weil es so ein bisschen verrückt wirkt, ne? Und so ein bisschen auch so einen Menschentiere-Sensationen-Eindruck dann irgendwann bekommt. Will man das als Agentur? Ist das noch zeitgemäß? Großes Fragezeichen. Das hat sich normalisiert. Da haben andere Faktoren, da haben andere Elemente viel, viel mehr an Bedeutung gewonnen. Und wir waren eben beim Thema Selbstbestimmung und operatives Arbeiten. Mir viel wichtiger ist, gerade auch in der Abgrenzung zu großen Unternehmen und Konzernen, ist das Thema Politik. Wie stark bin ich in dem einen oder dem anderen Unternehmen damit beschäftigt, meine Rolle zu rechtfertigen, meine Position zu verteidigen, meine Aufgaben zu verteidigen, an meiner Karriere zu arbeiten. Wie viel Zeit investiere ich in der Agentur auf politische Spielchen versus wie viel Zeit investiere ich in einem Unternehmen, einem Konzernunternehmen auf die politischen Positionierungskämpfe?
Das finde ich einen wichtigen Punkt und ich glaube auch, dass das ein Kennzeichen auch für Agenturen ist. Da haben Sie total recht, finde ich einen wichtigen Punkt. Die Frage ist nur, Agenturen sind ja eher kleiner beziehungsweise mittelständisch, was die Anzahl der Mitarbeiter angeht, veranlagt. Und jetzt müsste ich mir natürlich mal angucken, in einem Handwerksbetrieb oder sowas, ja, der vielleicht eine ähnliche Größe hat, gibt es denn dort sehr viel mehr oder sehr viel weniger Politik? Und ich glaube, dass sie natürlich immer dann relativ viel Politik finden, je größer der Laden ist.
Ja, grundsätzlich bin ich bei Ihnen. Es gibt aber auch da auf der Agenturwelt oder in der Agenturwelt und in der Welt kleinerer Unternehmen sicherlich Beispiele dafür, dass auch eine politische Kultur gepflegt wird und dass die Ellbogenmentalität gepflegt wird. Es gibt sogar in Agenturen und dass Wert darauf gelegt wird, dass Wettbewerb untereinander herrscht und dieser Wettbewerb ganz bewusst gefördert und angeheizt wird. Und das gibt es im Großen wie in kleinen Unternehmen. Im Großen mit Sicherheit stärker und es ist viel ausgeprägter und auch karriereentscheidender. Das hat eine Relevanz für Mitarbeiter. Dennoch, wenn wir über Kultur reden und über Agenturkultur reden, hat gerade diese politische Komponente spätestens dann eine hohe Relevanz, wenn die Leute mit dem Gedanken spielen, Mensch, nach 5 Jahren Agentur wechsle ich jetzt mal auf die Kundenseite, dann ist das Leben so schön, es ist ruhig, da habe ich entspannte Arbeitszeiten, werde mit Geld überschüttet und kann mir vergleichsweise laues Leben machen. Da kommt häufig das böse Erwachen, weil gerade eben an dieser Stelle sich ein extremer kultureller Unterschied manifestiert und spürbar wird, dass man diesen Sprung nicht mal so eben hinkommt.
Aber um nochmal auf Ihre Frage zurückzukommen, wechsle ich jetzt in den Driver's Seat, wenn ich auf Kunden- bzw. Unternehmensseite wechsle? Natürlich verdiene ich im Zweifelsfalle mehr Geld. Das wird in den meisten Fällen so sein. Aber ich glaube auch, dass man dann natürlich nochmal mit vielen anderen Aufgaben beschäftigt ist, die man in der Agentur nicht hat und die man in der Agentur auch nicht vermisst hat. Das ist sicherlich so. Und Politik kann da ein Beispiel sein, ja, glaube ich auch.
Wir hören ja auch in der letzten Zeit über die Diskussion, dass sich plötzlich Startups, Medienhäuser, IT-Unternehmen, was die Kultur angeht, sehr nah an die vermeintliche Agenturkultur angepasst haben oder sich in einem ähnlichen kulturellen Setup bewegen. Und dass deswegen ein erhöhter Wettbewerb auch um Mitarbeiter unter diesen Häusern auf der Tagesordnung ist. Da muss man, glaube ich, aber auch mal die Frage stellen, sind diese Mitarbeiter tatsächlich so austauschbar, dass sie heute in einem Startup, morgen in einer Agentur und am dritten Tag in einem Verlagshaus arbeiten können, nur weil da auch ein Kicker steht und man auch gemeinsam vielleicht mittags den Nudeltopf umrührt und gemeinsam einmal im Jahr zum Skiurlaub fährt. Es scheint aus unserer Betrachtung, aus unserer Beobachtung heraus, da doch nochmal Unterschied zu geben. Und der entscheidende Unterschied am Ende des Tages ist der Mensch. Und diese Austauschbarkeit, nur weil es nach außen hin ähnlich aussieht und dieser vermeintliche Wettbewerb um Mitarbeiter, die jetzt alle zu den Startups rennen und nicht mehr zu den Agenturen gehen, das sehen wir eigentlich gar nicht mal so kritisch, wie es häufig kolportiert wird.
War ja schon das perfekte Schlusswort. Ich finde es erstmal ganz wichtig, dass wir in diesem ersten Aufschlag mal versucht haben, irgendwie erstmal das Thema Agenturkultur mal so abzustecken. Wir haben, glaube ich, beide gemerkt, was jetzt auch keine ganz große Überraschung ist, dass das schon mal nicht ganz einfach ist. Herr Müller-Dünner, ich bedanke mich für Ihre Zeit und für Ihre Gedanken.
Herr Barock, danke gleichfalls.
Vielen Dank fürs Zuhören. Über Feedback an heiko@burak.de freue ich mich.